Moin an alle Fußballfreshers. Da sind wir mal wieder mit einem richtig coolen Thema am Start. Wir haben uns heute mal überlegt, worauf haben wir richtig Bock? Und wir haben richtig Bock, die Spielidee von der Holstein Kiel euch mal näher zu beschreiben. Und deswegen werden wir, wie es ihr kennt, so starten, dass erstmal Felix, unser Datendoktor, wird euch mal die Daten von Holstein Kiel etwas näher erläutern. Und deswegen würde ich sagen, let go, Felix, ne?
Ja, also als ich mir die Daten angeguckt habe, ich war schon sehr, sehr überrascht und darum habe ich Bock, da ein kleines Quiz draus zu machen. Ihr könnt ja mal mitraten. Wir fangen mal an mit Expected Goals. Auf welchem Platz sind Sie alleine von dem Expected Goals Dings? Was würdest du tippen? Die sind ja in der Tabelle Dritter geworden. Und was glaubst du, wie viele Tore sind erwartet worden, was sie schießen? Welcher Platz? Nicht die konkrete Zahl, sondern welcher Platz von den 18 sie da waren?
Ja, es ist auf jeden Fall eine coole Frage, mit der du hier startest. Ja, intuitiv würde ich jetzt einfach sagen, sind sie Platz 2.
Komplett daneben. Platz 13. Aber jetzt kommt auch die Erklärung, die dazu gehört. Expected Goals wird ja nur berechnet, wenn du auch abgeschlossen hast. Und von den
Stimmt.
abgegebenen Schüssen sind sie nur Platz 14.
Ah, okay, ja.
So,
Ja, das erklärt vieles.
das heißt, denen war es immer extrem wichtig, dass sie, wenn sie abschließen, dann auch eine hohe Wahrscheinlichkeit haben zu treffen. Am Ende war es, glaube ich, so, dass sie 14% der Schüsse sind dann auch im Netz gelandet, die sie abgegeben haben.
Ist ein guter Wert.
Dann mal genau das Gegenteil, Expected Goals Against, also wie viele Gegentore, welchen Platz müssten sie dann da haben? Also was glaubst du, wie viele Gegentore wurden erwartet, werden sie bekommen, wenn da jetzt eine Tabelle mit der Tabelle im Hinterkopf?
Ja, als Tipp würde ich sagen, siebter.
Na, Sechster, nicht schlecht. Aber für
Ah,
mich,
okay, das war knapp.
ja, und für mich war das trotzdem interessant so, du hast jemanden, der Expected Goals extrem schlecht ist, dann aber auch nicht überragend mit den Expected Goals against. Und trotzdem werden sie Dritter, weil ich dachte so, rein statistisch müssten sie auf irgendwo zwischen Sechster und 13. werden, das wäre irgendwie Zehnter. Aber sind Dritter geworden. Das liegt aber auch daran, wie viele Tore sie kassiert haben. Das waren nur 35 und damit waren sie oberste Spitze. Dann ist natürlich die Frage, woran kann es gelegen haben? Und da wird es richtig paradox. Also ich kann mir das noch nicht ganz erklären, wie sie es gemacht haben, weil Laufdistanz sind sie Platz 8 geworden. Und jetzt deine Lieblingskategorien. Intensive Läufe und Sprints. Rate mal, wie viel sie gesprintet sind, welchen Platz sie da haben.
Ja, wenn du es schon so betonst, wird es kein brillanter Platz gewesen sein, deswegen sage ich einfach mal 14.
15. bei den
Auch
Sprints.
wieder knapp.
Und intensive Läufe waren sie Platz 16. Und das finde ich echt mega beeindruckend. Von den Daten her würde ich nie darauf kommen, dass sie es schaffen oder dass sie es schaffen könnten auf den dritten Platz. Und wenn wir jetzt gleich mal ins Spiel reingehen, dann werden wir sehen, was sie tun. Und das ist, da versteht man dann schon, weshalb sie es schaffen, auch gut diese Leistung abzurufen. Aber fang du mal an, wie siehst du denn ihre Spielidee? Wir sehen hier schon mal im 4-3-3.
Genau, also hier grafisch aufgezeigt auf jeden Fall das 4-3-3. Wir haben die vier Verteidiger, wir haben einen Sechser, wir haben zwei Achter, wir haben den linken Flügel, den rechten Flügel und vorne den Stürmer. Zunächst einmal, was mich bei Kiel auf jeden Fall fasziniert und wo man auch gemerkt hat, das haben sie die ganze Saison durchgezogen, ist, dass sie spielerische Lösungen suchen wollen. Also sie spielen sehr gerne flach, sie kombinieren. Was sich natürlich im 4-3-3 auch anbietet, ist natürlich, dass sie gut Passdreiecke bilden können. Die kannst du ja einmal kurz einzeichnen, damit das jeder verdeutlicht. Also zum Beispiel zwischen dem Sechser und Achter, zwischen den beiden Achtern, da können sich gut Passdreiecke bilden. Oder zwischen dem Achter, dem rechten Flügel und dem Stürmer. Und auch zwischen dem linken Flügel, dem Stürmer und dem linken Achter. Also da kann man eigentlich permanent in jeder Konstellation in dieser Grundordnung Passdreiecke bilden. Zudem ist noch eine Stärke von Holstein Kiel, wie du schon eben gerade erwähnt hast. Sie stellen eine überragende Defensive dar. Also, was du ja auch anhand der Daten erklärt hattest, das ist natürlich auch gut für ihr Spiel. Also, sie haben natürlich auch die Möglichkeit, sehr kontrolliert im Ballbesitz zu spielen, weil sie sich auf ihre gute Defensive verlassen können, weil sie auch wissen, dass sie gute Abstände haben, dass sie gut geordnet verteidigen. Und dementsprechend merkt man auch, dass sie in ihrem Ballbesitzspiel sehr gut im Tempo variieren. Also, sie können das Tempo beschleunigen, indem sie schnell, steil, glatt spielen. Oder indem sie schnell ihre Passdreiecke bilden. Aber sie machen es auch mal gerne, dass sie den Gegner laufen lassen, dass sie sich das Tempo, ja, dass sie das Tempo variieren, dass sie mal über den Torhüter ruhiger aufbauen, dass sie dann über die zwei Innenverteidiger den Ball laufen lassen. Das so würde ich erstmal sagen, zunächst die ersten Punkte, die mir die Saison bei Holstein Kiel aufgefallen sind.
Ja, also was mir extrem aufgefallen ist, ist, also ich habe das Spiel jetzt nochmal in der Vorbereitung in Regensburg gesehen, ist schon ein bisschen her. Aber was mir da aufgefallen ist, ist, wie sie mit Diagonalbällen umgehen. Also ist ja ein typisches Mittel, dass der Gegner Diagonalbälle schlägt. Und die machen das dann immer so, dass der Achter mit zurückrückt und die doppeln dann hier im Bereich, ich zeichne es einmal kurz ein, hier so in diesem Bereich doppeln sie dann halt, also ein bisschen tiefer logischerweise, aber dieser Achter kommt dann halt mit tief hier mit rein und hilft dann dabei aus. Ja, und das fand ich, also alleine schon, wie selten sie trotz dessen, dass sie defensiv spielen, wie selten sie wirklich in die harten Zweikämpfe gehen müssen, das fand ich extrem beeindruckend, weil eigentlich
Genau.
standen sie immer nur gut.
Genau. Und was man auch noch sagen muss, dass sie im eigenen Ballbesitzspiel eine sehr gute Ballzirkulation hatten. Also eine Ballzirkulation bedeutet, es ist die Drehgeschwindigkeit des Balles, wenn ein Pass gespielt wird. Und da hat man auch gemerkt, dass sie da im letzten Drittel sehr genau spielen. Und dementsprechend hat man auch bei Kiel die Saison auch gut gemerkt, dass sie sehr effektiv sind. Also dass sie in ihrer Chancenverwertung im letzten Drittel sehr gut war. Also man hat gemerkt, dass sie eine hohe Qualität an Torchancen herausgespielt haben. Und was man auch noch ganz klar erwähnen muss, ist, dass die Außenverteidiger sehr variabel gespielt haben. Also es ist jetzt nicht so, dass bei Kiel die Außenverteidiger permanent hoch verteidigt haben, sondern es war immer sehr im Wechselspiel. Also manchmal war es so, dass der Linksverteidiger in den meisten Fällen Vandenberg sich offensiv eingeschaltet hat. Das war dann der Auftrag für den auf der Rechtsverteidigerposition, sich etwas fallen zu lassen. Und dann wiederum im Wechselspiel dem, der sich dann offensiv eingeschaltet hat, Druck erzeugen wollte. Vandenberg, der sich etwas tiefer fallen lassen hatte. Und dementsprechend hatten sie auch immer eine gute Balance und immer eine gute Staffelung gegen den Ball. Und dementsprechend war es auch als Gegner sehr schwierig, gegen Holstein Kiel Torchancen herauszuspielen.
Ja, und was ich bei Kiel, ich glaube, das ist das Beste, was man, oder Kiel ist mit die beste Mannschaft, wo man das eigentlich zeigen kann, weil sie mit Jani Serra noch so einen richtigen Brecher vorne im Sturm haben. Aber wenn sie den dann mal nicht haben, da spielen sie komplett unterschiedlich. Wenn Serra spielt, dann wusste man, Gyökeres hat noch eine einzige Aufgabe und das ist langes Holz. Und dann waren sie natürlich gut gestattet, dass sie die Bälle von Serra gut annehmen konnten. Aber halt, ich fand sie noch interessanter, wenn sie ohne Serra gespielt haben. Weil da haben sie dann zum Beispiel mit Lee vorne gespielt. Und Lee hat extrem viele Stärken, ist auch kopfballstark. Aber dass man den jetzt als Prellbock, sage ich mal, ins Sturmzentrum stellt, das kann nicht funktionieren. Und dementsprechend haben sie dann noch genauer und noch konzentrierter flach aufgebaut, anstatt den langen Holz und dann mal gucken mit einer guten Staffelung, wie es weitergeht.
Genau, du hast da einen guten Punkt. Also Kiel hat sehr variabel gespielt. Also sie haben auch eine Zeit lang mit Rehse vorne im Sturm gespielt, der auch, wie Lee eben gerade von dir erwähnt, sehr beweglich ist, dementsprechend auch schwer zu verteidigen ist und der unglaublich auch schnell ist, auch im Thema Handlungsschnelligkeit, auch im Thema Speed und Sprintgeschwindigkeit. Und was man bei Kiel auch noch meiner Meinung nach erwähnen muss, ist auch über die zwei Innenverteidiger. Also in den meisten Fällen war es ja auch zu Anfang der Saison auch viel, dass du Wahl und Teska, aber auch eine Zeit lang auch Wahl und Lorenz. Und alle drei Verteidiger, und natürlich müssen wir da auch noch Komende erwähnen, der auch viele Spiele gemacht hat, alle vier Verteidiger haben die Fähigkeit, sehr, sehr gut im Spielaufbau zu sein. Ne? Sie spielen gute, lange Bälle, wie du schon erwähnt hast. Sie spielen aber auch meiner Meinung nach sehr gute Chip-Bälle, halt in diese Halbräume, also wo sich die zwei Achter bewegen. Und dementsprechend konnten sich die Achter bei Kiel auch immer gut in eine Aufdrehposition bewegen. Das heißt, sie konnten dann auch immer wieder schnell nach vorne spielen. Und dementsprechend war es für den Gegner auch schwer zu verteidigen. Und dementsprechend konnte Kiel immer wieder auch spielerische Lösungen finden im letzten Drittel. Und um nochmal auch zu erwähnen, wie sie gegen den Ball gearbeitet haben. Wir haben jetzt hier grafisch das 4-3-3 hier, was gut zu erkennen ist. Hier ist es ganz klar ein Mittelfeldpressing, was sie agieren. Das erkennt man gut auch in der Grafik. Was aber Kiel auch gerne mal gemacht hat, es war ein situatives Angriffspressing, also wo sie dann hoch angelaufen sind. Das waren dann immer Auslöserprinzipien. Also ein Auslöserprinzip war, wenn der Gegner über den Torhüter aufgebaut hat oder auch über die zwei Innenverteidiger oder halt über die Dreierkette, je nach Situation, wenn sich der vom gegnerischen Sechser, der sich dann zwischen die Innenverteidiger fallen lässt. Und genau hier finde ich auch gut, dass du das nochmal einzeigst. Das ist halt dann das Prinzip, wenn sie nach vorne verteidigen wollen. Das macht Kiel auch sehr, sehr gerne. Aber in den meisten Fällen, das hast du ja auch nochmal von den Daten her auch gut erklärt gehabt, ist, dass sie unglaublich gut verteidigen und deswegen mixen sie gerne, also zwischen dem Mittelfeldpressing und zwischen dem Angriffspressing gegen den Ball.
Ja, und beim Angriffspressing sieht man dann auch gerne mal, dass sie mit vier Stürmern ganz vorne mit anlaufen. Da ist es dann auch nicht mehr ganz so wichtig, dass jeder so die konkrete Position hält. Beziehungsweise da haben sie auch sich dann auch Gedanken gemacht, dass dann halt ein Achter auflöst nach vorne und die anderen, der Sechser und der andere Achter dann hinten noch mit absichern.
Genau, und was man auch noch sagen kann, ist, dass sie mit dem Ball und gegen den Ball eine gute Balance hatten. Also am Beispiel haben sie ja oft als Sechser mit Meffert gespielt, der ein guter Stratege ist, der eine Mannschaft eine gute Balance geben kann. Auf den Halbpositionen haben sie dann ja auch gerne mal mit Porat und mit Mühling oder auch mal mit Hauptmann gespielt. Das sind sehr variable, sehr bewegliche Achter und dementsprechend konnte Kiel immer wieder auch gut variieren, wie sie sich in den Halbräumen bewegen möchten und wie sie da auch kombinieren wollten. Und dementsprechend ja, konnten sie da immer wieder Druck auf die gegnerische Kette bekommen. Und was natürlich auch noch erwähnt werden muss, ist, dass Kiel auch sehr gut bei Standardsituationen war. Also sie hatten unglaublich gute Varianten, haben auch viele Tore aus den Standards machen können. Und das war auch noch eine Stärke in dieser Saison.
Und sie hatten auch meiner Ansicht nach ziemlich viele Spieler, die auch gut getroffen haben. Also die haben drei Spieler mit Serra, der 13 Mal geknipst hat, Mühling mit 12 Mal und Bartels mit 11 Mal. Die haben alle zweistellig getroffen. Das heißt, sie sind auch gar nicht so abhängig von irgendeinem Spieler geworden, sondern hatten halt ihre drei. Und dann hat Lien natürlich auch, ich glaube, der hat auch 7 Tore gemacht oder so. Hatten sie halt einige, die halt richtig gut auch dann geknipst haben, sodass sie gar nicht abhängig waren von irgendwie irgendeinem Starspieler, sondern wirklich als Mannschaftsleistung extrem gut gespielt haben.
Genau, also das war jetzt ein interessanter Ansatz von dir. Und da hast du auch vollkommen recht in dem Punkt, was man bei Kiel sehr, sehr gut gemerkt hat, diese Saison, sie arbeiten im Kollektiv. Also sie spielen im Kollektiv mit dem Ball, da probiert sich jeder anzubieten, sie probieren sich gut freizulaufen. Der den Ball hat, hat immer wieder Anspielstationen. Also man merkt, dass sie da im Team mit dem Ball agieren. Genauso arbeiten sie im Kollektiv gegen den Ball. Und das merkt man ja auch. Deswegen ist ihre Verteidigungslinie auch sehr, sehr schwer zu bespielen. Und deswegen sind auch ihre raumtaktischen Arbeitsweisen gegen den Ball auch sehr gut auch zu erkennen diese Saison. Und die Staffelung hat auch in den meisten Fällen auch sehr, sehr gut funktioniert. Und das ist nur möglich, weil sie im Kollektiv arbeiten, weil sie wie eine Einheit funktionieren. Und da muss man da auch ein großes Kompliment an Ole Werner, der Trainer von Holstein Kiel, weil er es geschafft hat, seitdem er dort ist, dieses Kollektiv in seiner sehr ruhigen, sehr also sehr ruhigen, sehr sachlichen, kommunikativen Art auch zu formen. Und dementsprechend merkt man einfach, dass die Mannschaft wirklich wie eine Einheit marschiert und jeder hilft dem anderen auf dem Platz. Und das macht es dann halt für jeden Gegner auch schwer, gegen Holstein Kiel auch zu gewinnen.
Und jetzt noch die letzte Frage. Sie haben es ja schon wieder nicht geschafft mit dem Aufstieg. Was muss passieren, damit Sie es dann schaffen? Was glaubst du, was da noch fehlt?
Ja, du hast einen finde ich, in den Daten hast du sehr interessante Komponenten erwähnt gehabt. Meiner Meinung nach sind das vielleicht zwei Tipps. Also ein Tipp ist es, ich glaube, Kiel sollte noch permanent am Angriffspressing agieren, weil da finde ich sie unglaublich gut. Also ich glaube, dass sie da trotzdem auch gut gestaffelt gegen den Ball sich positionieren können. Das sind dann vielleicht raumtaktische Feinheiten, auch in der Abstimmung dann. Aber ich glaube, dass sie im Angriffspressing einfach mit den Spielern, die sie haben, die unglaublich schnell sind, die unglaublich wendig sind, dass sie da meiner Meinung nach vielleicht noch mehr machen können. Und ich glaube, was sie vielleicht noch mehr machen können, ist vielleicht in der Besetzung, vielleicht auch dann im Sturm, dass sie vielleicht in den Stürmercharakteren, also im Sturmtypus, da ein bisschen vielleicht noch was machen, also dass sie da vielleicht, vielleicht da einen guten Mix hinbekommen, vielleicht auch mal zwischen dem Sprinter, so wie auch Serra ist. Also Serra war ja auch so eine Art Wandstürmer und Sprinter, dass sie da aber vielleicht zusätzlich, wie du ja auch beschrieben hattest, vielleicht dann auch noch so eine Art beweglichen Stürmer, vielleicht auch eine Mischform. Also eine Mischform aus Sprinter und beweglichen Stürmer, dass sie sich da variabel aufstellen, dass sie dann noch schwieriger auszulesen sind vom Gegner. Und ich denke, wenn sie das machen, könnten sie auch wieder oben mitspielen. Und es dann vielleicht auch hoffentlich dann aus ihrer Sicht dann vielleicht auch mal schaffen in den nächsten Jahren
Ja,
für die
mach mal ein
Bundesliga.
Beispiel jetzt für den zweiten Stürmer, wen du da nehmen würdest. Weil man könnte ja sagen, über Lee oder Reese hast du ja zumindest den sehr beweglichen Stürmer ja noch mit im Kader. Dann hast du ihn halt nicht auf dem Flügel, aber du könntest ihn ja ins Zentrum stellen.
Ja, da hast du einen guten Punkt. Also als Beispiel sage ich jetzt mal einen Stürmer, der so eine Mischform ist. Also der zum einen Sprinter ist, der aber auch beweglich ist, aber auch Wandstürmer ist, also der eigentlich alle Kriterien abdeckt, ist zum Beispiel von Sandhausen Behrens, der optimal da reinpasst. Und ich glaube, wenn man so einen Stürmer verpflichtet, plus die Stürmer, die du jetzt gerade erwähnt hast, also die Flügelstürmer, die als Stürmer fungieren könnten, mit der Kombination, glaube ich, könnte Kiel auf jeden Fall sicherlich auch den Aufstieg langfristig auch schaffen. Und was ich auch nochmal erwähnen möchte, ist, dass es natürlich auch, man hat es ja aber auch trotzdem gemerkt, es ist auch sehr, sehr schwer, einen Serra zu verteidigen, weil er sehr wuchtig ist, weil er mit Speed auf die Kette kommt und weil er sich sehr, sehr gut auch zwischen die Verteidiger bewegen kann. Und dementsprechend, glaube ich, sind sie da auch auf einem guten Weg. Aber ich glaube, da können sie sich vielleicht noch einen Tick flexibler, noch einen Tick variabler in der Tiefe aufstellen. Und dann werden sie mit den Komponenten, die wir ja hier auch, glaube ich, gut erklärt haben, sicherlich auch langfristig bereit sein für den Aufstieg.
Ich finde, das ist ein super Schlusswort. Holstein Kiel, ihr werdet uns auch in der nächsten Saison begeistern, da bin ich ganz sicher. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann abonniert den Kanal, schaut mal auf Instagram rüber und dann freuen wir uns, wenn ihr euch das nächste Video auch wieder anguckt. Bis demnächst.